Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr habt ja gelesen, dürfen noch die Solea begrüßen, die Tochter von David und Sahel Hilpertshauser ist, ich nehme an, diese Nacht das Licht der Welt erblickt. Dann Annemarie ist ja heute mit ihrer Tochter an der Juchstraße. Ja, das zum Administrativen. Ich sage es wieder mal, wir nehmen ja die, oder ich nehme die Stunde jeweils auf mit Bild und Ton, kann das nur so. Und anschließend macht Hans-Peter oder nimmt Hans-Peter dieses File und schneidet nur den Ton heraus und lädt es dann hoch ohne die Gebete jeweils am Donnerstag auch. Einfach, dass ihr das wisst und nachher wird es wieder gelöscht. Also das geht nicht einfach direkt irgendwie in eine Cloud, sondern nur gefiltert für uns. Das wäre, ja, das voraus. Beginnen wir mit einem Lied. Dazu schlage ich vor, dass wir in Heresia das Lied Nummer 35 singen. 35 als geistliche Lieder. Lobe den Heiland, o Seele, den Heiland der Sünder. Lobet ihn alle, ihr Adams, erlösete Kinder. Singet mit Macht, dem, der euch selig gemacht, dem Starken, dem Überwinder. Lobe den Hirten, den Guten, der selber gestorben, der durch sein Opfer dir ewige Versöhnung erworben, der durch sein Blut machte auf immer dar gut, mehr als die Sünde verdorben. Lobe den Heiland und werde nicht müde zu loben. Lass Welt, lass Sünde, lass Teufel und Zweifel nur toben. Kurz ist die Zeit, sein Kommen ist nicht mehr weit, dann singst und rühmest du droben.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir wieder zusammenkommen dürfen zu dir, um dich zu loben. Wir dürfen das als Erlöste, solche, die du reingewaschen hast mit deinem Blut, als solche, die die Vergebung empfangen haben aus Glauben. Wir danken dir, dass wir dir jetzt als Heilige dienen dürfen, dich anbeten dürfen vor unserem Gott und Vater. Amen.
Amen. noch Lied 24.
Unser Herz und Lob singen, die unserem Gott der großen Dinge, für Sünde und für Feinde tat. Uns gabst du zu deinem Preise den größten aller Liebsbeweise, den Sohn, der uns errettet hat, der deine Wunde war. Ihn hast du ganz und gar hingegeben in Kreuzes Not und Sühnungstod für uns zum Heil, welch ein Gott. Mit anbetendem Gemüte bewundern wir Gott, deine Dina sind wir zu dir gebracht. Durch den Sohn hast du das Leben, den Geist der Sohnschaft uns gegeben, zu Hausgenossen uns gemacht. Und im Lobpreis und Ruhm in deinem Heiligtum von uns allen durch Jesus Christ, wie glücklich ist ein Kind, den du Gott Vater bist.
Ich habe auch letztlich noch Römer gelesen und auch mit diesen beiden Liedern sehen wir ja auch die Erlösung und dass wir jetzt Abba Vater sagen können, der uns nahegebracht hat. Nur zwei Verse aus Römer 7. Römer Kapitel 7. 7 Vers 4 und 5. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten, auf dass wir Gott Frucht brächten. Eben hier steht ja, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gestorben. Also, es bezieht sich ja auf die vorigen Verse. Da sehen wir auch ein Gesetz, das Gesetz des Mannes. Da geht es darum, dass das Bild ist ja, in den ersten drei Versen das Ehegesetz, also das Gesetz des Mannes, das verheiratet sein ist so lang gültig, oder bis der Mann gestorben ist, dann ist die Frau frei eigentlich und kann eines anderen werden. Kann man das, wenn der Mann gestorben ist, das war ja bis anhin auch sogar in Europa gültig. Und eben das ist dieses Bild, eben ein Gesetz ist eben immer gültig, bis zum Tod. Und im Vers 4 jetzt, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Eben auch wir sind in Christo, oder? Eben durch den Leib des Christus, diesem Gesetz. Also ich nehme jetzt an, hier ist es das Gesetz Mose, oder? Mose sind wir. Das, also nicht nur Mose, das ist ja in jedem Menschen drin, das Gesetz, oder? Ist überall drin, aber und es zeigt auf, dass wir verloren sind, oder? Das Gesetz zeigt auf, der Mensch in Sünde ist verloren. Und ja, in der Lehre ist es so, dass wir, dass Christus gestorben ist, und wir sind diesem Gesetz auch getötet worden, um eines anderen zu werden, des aus den Toten Auferweckten. Oder? Wir sind jetzt einem anderen, des dem der Toten Auferweckten, gehören dem Herrn Jesus. Und noch zu sagen ist, eben, er ist bis Römer Kapitel 5, Vers 11, haben wir auch schon vielmal gesagt, da ist er für unsere Sünden gestorben. Sünden, also die Sünden, Taten gestorben. Und ab Römer 5, Vers 12 geht es ja um die Sünde, oder? Und die Sünde, da ist er für die Sünde gestorben und wir mitgekreuzigt, oder? Getauft auf seinen Tod. Und hier eben in Römer 7 gegenüber dem Gesetz gestorben. Also, um eines anderen zu werden, der aus den Toten Auferweckten, auf dass wir Gott Frucht brächten. Und jetzt wunderbar, auf dass wir Gott Frucht brächten. Denn als wir im Fleische waren, wirkten die Leidenschaften der Sünden, die durch das Gesetz sind, in unseren Gliedern, um dem Tode Frucht zu bringen. Eben vorher brachten wir auch Frucht, aber nur dem Tode, oder? Weil wir tot in Sünden und Vergehungen waren, oder? Aber jetzt wunderbar, jetzt sind wir da, auf dass wir Gott Frucht bringen. Möchten wir noch danken. Ja, Herr Jesus, ja, wir betrachten dein Werk, dein vollkommenes Werk, wie du uns erlöst hast, das Problem der Sünden, der Sünde, dem Gesetz gelöst hast, weil du gekommen bist als der vollkommene Mensch, der zweite Mensch, der eingestanden ist für uns und eine so große Rettung bewirkt hat, auf dass wir jetzt dir gehören. Du bist gestorben an unserer Stelle. Wie können wir das begreifen? Da können wir nur anbeten und staunen für so ein großes Erlösungswerk, was du getan hast als Mensch und deinen Vater verherrlicht hat und wir jetzt dazu da sind, um Frucht zu bringen, dich und deinen Vater anzubeten und dir nachzuwandeln. Darum preisen wir dich und betrachten dich, was dein Werk heute Morgen. Amen.
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 Singen wir zusammen das Lied 206. 206.
Heilige Harmonien, heile Hafenton,
alles rum, mitten in dem Tone, sehen die Deinen dich, Deine Siegerkrone, schmück dich ewiglich, die durchgrabenen Hände künden Kreuzes Mut, Liebe ohne Ende trieb dich in den Tod. Lamm, ich mir erheben voller Liebesblut, gabst du hin dein Leben und dein teures Blut, das von vielen Zungen wird im Jubelton Gottes Lob gesungen, eins vor seinem Thron. Heilige Harmonien, Lob und Siegesang, wird das All durchziehen bei der Harfenklang. Preis sei Jesu Name, Herrlichkeit und Macht, sei Gott und dem Lamme ewig dargebracht.
Ich möchte noch etwas von einem Kind sagen. Fünfklässler in einer Klasse, 35 Schüler, hat Geburtstag. Was sagen die Eltern? Kannst alle einladen. Alle einladen. Also das haben wir nie gemacht. Aber in diesem Beispiel schon. Wie viele sind gekommen? 7. Aber die Eltern haben gesagt, kannst alle einladen. 7 sind gekommen. Es gehen auch in den Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 5. Vers 19. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam, also hier wird der eine Adam erwähnt, der erste Adam, alle Menschen zur Verdammnis gereichte. So auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn gleich wie durch des einen Menschen ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Warum sage ich das mit der Schulklasse? Bei der Schulklasse ist es jedem sofort klar, die Eltern haben gesagt, kannst alle einladen, wie viele sind alle hier? 35. Wie viele sind gekommen? Wenige. Wenige, 7. Wenn es aber dann um biblische Auslegungen gibt, da werden viele Ausleger völlig unvernünftig, können nicht mal mehr richtig Deutsch oder Englisch lesen. Hier ist es klar, durch die Sünde Adams ist die Sünde zu allen durchgedrungen. Durch alle zu allen. Es steht viele, viele sind hier alle gemeint. Wenn wir dann aber Vers 12 schauen, Römer 5, 12, die Stelle, die Martin vorher gesagt hat. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde, eben das Prinzip, das Gesetz, das Nomen, in die Welt gekommen und dadurch die Sünde, der Tod, und durch die Sünde, der Tod, also der Tod zu allen Menschen durchgerungen sind. Allen hier ist das Synonym für viele. Denn es gibt kein Mensch, der durch Mann und Frau gezeugt wurde, in dem die Sünde nicht ist. Es gibt nur einen Menschen, der wurde weder von einer Frau noch von einem Mann gezeugt, sondern durch Gott, den Heiligen Geist, den Herrn Jesus. In ihm war keine Sünde. Noch eine Stelle aus Jesaja 53. Ich sage das übrigens nicht, weil Martin damit angefangen hat, es war jetzt ein Zufall, sondern weil ich heute Morgen früh von einem Bruder, den ich sehr schätze, gebe ich gern zu, wieder denselben Unsinn von John Nelson Darby verbreitet wird, dass also Michael Haldenwang denselben Unsinn, also eine Irrlehre, verkündet wird, dass der Herr Jesus Christus nicht für alle Menschen gestorben sei. Das ist eine fürchterliche Lästerung. Man macht das Werk Christi letztendlich kaputt. Und das ist eine Irrlehre von John Nelson Darby, William Kelly, William MacDonald, auch hat dieselbe Irrlehre. Das ist fürchterlich, aber übernehmen es alle, ohne mal wirklich das Wort Gottes wieder zu lesen im Zusammenhang. Jesaja 53, zwei Stellen.
Also mit Haldewang, oder?
Ja. Jesaja 53, ja, alle. Ja. Seidel, alle haben dieselbe Irrlehre. Die dürfen gar nicht anders sein. Sie sind dabei den Exklusiven, also Irrlehrer. Punkt. Alle. Jesaja 53, Vers 12. Darum werde ich ihm die Großen zuteil geben und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat, in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Er aber hat die Sünde vieler getragen und über die Übertreter Fürbitte getan. Das war genau die Stelle, die ich heute Morgen nachgeschaut habe. Und da hat er gesagt, da sieht man, der Jesus ist nicht für alle, sondern für viele. Würde er Jesaja 53 von vorne her lesen und nicht John Nelson Darby nachbabbeln oder William MacDonald, selber fürchterlich. Wenn er vorher lesen würde, was in Jesaja 53 steht, im Vers 6. Ich lese Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Kann einer von uns sagen, ich nicht? Und da sieht man, wie Ideologie alles durchseucht. Alles durchseucht. Wenn eine Ideologie da ist, man muss wirklich Nein sagen. Nein sagen und sagen, und was sagt das Wort? Was ist die Lehre vom Wort Gottes? Wir alle hirten umher wie Schafe. Wir wandten uns, ein jeder auf seinen Weg. Und Jehova hat ihn treffen lassen. Alle unserer Ungerechtigkeit. Keiner kann sagen, ja meine nicht. Alle. Es waren alle so. Vielleicht noch die letzte Stelle aus 1. Thessalonicher Brief, also 1. Timotheus Brief. Es gibt ganz viele. Das Wort Gottes ist ganz klar. 1. Timotheus, ja, was sollen, Vers 5, 2, 5. 1. Timotheus 2, 5. Denn Gott ist einer und einer Mittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gab zum Lösegeld für alle. wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Warum für alle? Weil Gott nicht will, dass einer verloren geht. Gott will nicht, dass einer verloren geht. Also man kann nur warnen vor Ideologien.
Ich habe mir gerade, als mir das Thema viele und alle angesprochen wurde, mal überlegt, wie kann man das so mathematisch definieren? Im Sinne der Bibel natürlich. Viele kann vieles sein, von der Teilmenge bis zu allen. Alles viele. Es sind nicht wenige, sondern viele. Wenige ist eine andere Beschreibung. Aber viele können tausend sein oder sämtliche Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben. Das ist beides drin in dem Begriff viele. Ich habe diese Woche Maleachi gelesen. Gestern bin ich damit fertig geworden und dann fange ich wieder von vorne an. Das ist immer das Schöne. Man geht einfach ein Kapitel weiter, so versetzt, und da kommt man wieder nach 1. Mose 1. Maleachi 3 habe ich jetzt im Sinne. Ich würde mal ein paar Verse lesen, weil das eigentlich, da steckt so viel drin, was unseren Schöpfer und Heiland betrifft und auch was sein Volk betrifft. Lese ich ab Vers 1 ein paar Verse. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, den ihr begehret. Siehe, er kommt, spricht Jehova der Heerscharen. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Denn er wird wie das Feuer des Schmelzers sein und wie die Lauge der Wäscher. Und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Kinder Levi reinigen und sie läutern wie das Gold und wie das Silber, sodass sie die Opfergaben dem Jehova darbringen werden in Gerechtigkeit. Und für mich klingt das nicht so wie das erste Kommen des Herrn Jesus, sondern das noch künftige zweite Kommen nach dem Mitgericht. Denn hier wird ja von Gericht gesprochen. Vers 5, und ich werde euch nahen zum Gericht und werde ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Falschschwörenden und gegen die, welche den Tagelöhner im Lohn, die Witwe und die Waise bedrücken und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht Jehova der Heerscharen. Denn ich, Jehova, ich verändere mich nicht, und ihr Kinder Jakobs, ihr werdet nicht vernichtet werden oder vergehen. Das finde ich wieder spannend. Da wird ein furchtbares Gericht angedroht und gleichzeitig in dieser Gerichtsdrohung steckt auch ja, die Gewissheit, dass eben der Same Jakobs nicht ausgelöscht wird, sondern nur bestimmte Leute eben, die nicht dem Überrest angehören, die ja davor genannt wurden, Zauberer und so weiter. Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Kehret um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht Jehova der Heerscharen. Und ihr sprechet, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubet? Und ihr sprechet, worin haben wir dich beraubt? In dem Zehnten und in dem Hebopfer. Ja, das sieht man, dass die Menschen gar nicht einsichtig waren. Aber jetzt noch am Schluss, Vers 16. Es ist ja hauptsächlich eine Botschaft an Israel. Aber wir können davon auch viel lernen, gerade was die Umkehr betrifft. Das ist also das Prinzip, das für alle gilt, umkehren. Vers 16. Da unterredeten sich miteinander, die Jehova fürchten. Und Jehova merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch ward vor ihm geschrieben für die, welche Jehova fürchten und welche seinen Namen achten. Ja, ein weiteres Prinzip. Wir sollen ihn fürchten, den Richter und auch den Retter. Weil er wird richten, wenn wir uns nicht retten lassen. Das gilt für Israel, damals wie heute und in Zukunft, wie auch für alle anderen. Und sie werden mir, spricht Jehova der Heerscharen, zum Eigentum sein an dem Tage, den ich machen werde. Und ich werde ihrer schonen, wie ein Mann seines Sohnes schont, der ihm dient. Und ihr werdet wiederum den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Das sind schon ziemlich drastische Worte. Da ist nichts vom lieben Gott zu spüren, sondern von dem heiligen Gott. Der heilige Gott, der sich seinem Volk immer wieder geoffenbart hat und von Anfang bis zum Ende im Grunde eine gleiche Botschaft sendet. Ja, dass der einen Seite Israel auserwählt ist, auf der anderen Seite die abfallen, die übertreten, Gesetzesübertreter und nicht glauben, dass die gerichtet werden. Manchmal erst in der Ewigkeit, manchmal schon zeitlich. Irgendwann werden alle wissen, dass er Jehova ist. Wir haben das ja in Hesekiel, so glaube ich, 72 Mal. Und dann werden sie wissen, dass ich Jehova bin. Ja. Aber zum Glück ist ja unser Gott und Heiland persönlich auf die Erde gekommen und hat uns erlöst. Und dafür möchte ich nochmal danken. Herr Jesus, auch danke, dass du in Gleichgestalt des Fleisches, aber ohne Sünde, auf diese Welt kamst, in ihr wandeltest, nur Gutes tatst. Aber am Kreuz, am Golgatha, bist du zur Sünde gemacht worden und hast die Strafe bezahlt und bist für die Sünde gestorben und nach 3 Tagen und 3 Nächten im Grab auferweckt worden und diesen auferstandenen Heiland dürfen wir glauben und dürfen dir danken und dich preisen und loben. Amen.
Amen. Amen. Wolfgang hatte den bemerkenswerten Vers 1 noch dann erwähnt, von Malachi 3. Ich lese nochmals: Sieh, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite. Ja, wer ist dieser Bote in Malachi 3, Vers 1? In Malachi 3, Vers 1 sind mindestens 2000 Jahre verborgen. Mindestens 2000 Jahre. Der erste Bote hieß Johannes der Täufer. Sehen wir in den Evangelien. Aber Malachi meint nicht nur den Boten, sondern Malachi endet, zweitletzter Vers von Malachi. Vers gebe ich nicht an, weil in Malachi haben wir ein Vers durcheinander sondergleichen, leider in den Bibeln. Also, aber der zweitletzte Vers stimmt auf jeden Fall. In Malachi, zweitletzter Vers, ist in der alten Elberfelder, da kann ich schon angeben, 4 Vers 5. In den allen anderen Bibeln hat er eine andere Kapitelangabe. Ich lese aber 4, Vers 5. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten. Und den hat Malachi in Kapitel 3, Vers 1 schon im Blickfeld. Aber dazwischen kam ja der Herr Jesus zum Tempel. Und was haben sie ihn gemacht? Mit demjenigen, mit dem Engel des Bundes, angenommen. Nein, gekreuzigt. Dann haben sie ihn gekreuzigt. Dann kam das Drama über Israel, ein weiteres Drama über Israel, eine weitere Zerstreuung. Und dann wird prophetisch dieser Elia wieder kommen in der zweiten Hälfte der Drangsalszeit. Und dann sehen wir in diesem Vers, jetzt müssen sie sich entscheiden. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit für Israel. Jetzt müssen sie sich entscheiden. Wenden sie sich zu wem? Wenden sie sich zur Botschaft Jehovas, dann ist gut, dann kommen sie ins Reich. Wenn nicht, dann Gott
wird Gott sie mit dem Banner schlagen. Das ist der allerletzte Satz von Malachi.
Nochmal eine Anmerkung zu dem Satz. Das ist ja die, ich sage mal, eine der typischen Botschaften im Alten Testament. Fluch und Segen für Israel. Zu, links oder rechts. Zu Gott, zu Jehova oder eben zum Gericht. Das finden wir, sagen wir mal so, wo finden wir es nicht? Es ist, wir können wirklich keinen Propheten lesen. Selbst in den Erzählungen finden wir das immer wieder. Genau diese Gedanke oder auch die Realisation, zeitliche Gerichte, zeitliche Segnungen, finden wir immer wieder. Also ob wir einen Manasse sehen oder ob wir einen Hiskia sehen, einen Josaphat oder wie auch immer die heißen, Salomo, David, sehen wir beides eigentlich. Und da wird eben das ausgelebt, was immer wieder prophezeit wurde.
Und der Prophet Hesekiel ganz deutlich und Malachi 3 auch in zwei Versen erwähnen, dass sie dann wieder Opfergaben bringen. Also Malachi, du hast das ja gelesen, Malachi 3, Vers 4. Dann wird die Opfergabe Judas und Jerusalems Jehova angenehm sein, wie in den Tagen vor Alters. Und die Opfer werden dann auch beschrieben, zum Beispiel im Propheten Hesekiel. Also es werden wieder Tieropfer geopfert in Erinnerung an den Tod des Herrn Jesus. So wie wir ja, wenn wir zusammenkommen, Brot brechen. Warum brechen wir Brot? In Erinnerung zum Gedächtnis. Zum Gedächtnis an seinen Tod, nicht zum Beweis unserer Perfektheit. Das wäre dramatisch, dann könnte ich nie Brot brechen. Sondern wir können Brot brechen, weil A, der Herr Jesus das gewünscht hat. Und wir tun das zu seinem Gedächtnis vor der ganzen Schöpfung. Vor der ganzen Schöpfung tun wir das. Und es hat nichts zu tun mit unserem Heil. Oder dass man das Heil bekäme. Man bekommt weder durch die Taufe noch durch das Brotbrechen das Heil. Das hat man, wenn man sich bekehrt hat.
Wir haben ja von Malachi gehört. Und das war ja dann 400 Jahre, war ja dann still. Also wir haben ja den letzten Vers gehört von Malachi. Ihr habt Jehova mit euren Worten ermüdet und ihr sprecht und so weiter, was sie dann sprechen. Und dann ist ja 400 Jahre Ruhe. Und wenn wir jetzt in Lukas 2, Vers 25 schauen, da ist Simeon. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit dem Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und erwartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und es war ihm vor dem Heiligen Geist ein göttlichen Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus, des Herrn Jesus, gesehen habe. Und so setzt sich dann das Wort 400 Jahre später fort. Und es ist ja auch eben dieser aus Kapitel von Malachi, der Vers 1, den wir ja auch gehört haben. Kapitel 4, Vers 1, wo wir ja das gehört haben, wegen dem Boten. Ich glaube, es war 4, Vers 1. Ja. Jetzt bin ich nicht mehr sicher, welches Kapitel. Ja, eben das wollte ich noch sagen. Hier haben wir den Simeon, der wieder einen Ausspruch Gottes hat und den Heiligen Geist bekam, um eben den Herrn Jesus im Tempel zu empfangen. Und dann sprach er ja zu ihnen die berühmten Worte, die kann man dann selbst nachlesen.
Können wir das Lied Nummer 184 singen? Lied 184.
Sollen wir in Frauenfeld singen? Oder? Okay. Singen wir es in Frauenfeld. Okay.
Große Heiland erfüllen, Gottes heiliges Opferlamm, omnipotent mit Fluch beladen, du an des Kreuzes stand, ich den Herrn den Fluss des Lebens traf, der Mensch als Fort und Ruhm hier im reinen Flecken großen war der Sünde Erbarmung. Rings von Todes Nacht umgeben hast du uns zur Schuld gesühnt. Still und stumm war Gott verlassen, ludest du, was mir verdient. Aus dem Toten auferstanden, uns du als des Menschen Sohn, jetzt zu rechten Gottes Thron, Sünder gar, er wird zum Lohn. Großer Heiland der Verlorenen, wird jetzt gläubig dir vertraut. Er wird nimmer mehr zu Schanden hart auf Felsen rund gebaut.
Vielleicht noch einen kurzen Gedanken zu dem Simeon. Das ist Lukas. Das ist nicht Matthäus. Der Simeon kommt in Lukas, was ist es, 2 vor. Wo ist er? Jerusalem. Genau gesagt, Tempel. Der Simeon, Tempel. Einige Tage nach der Geburt des Herrn, ganz genau 8 Tage, ist er dort. Und auf was hat er gewartet? Hat er auf den König der Juden gewartet? Auf den Trost. Er hat auf den Trost gewartet, den Christus des Herrn. Später, circa ungefähr, man weiß es nicht ganz genau, 2 Jahre später, sind auch eine Delegation gekommen aus dem Osten, Weise, Magois, nach Jerusalem, nicht in den Tempel, sondern zum stellvertretenden König Herodes und so weiter. Und was haben die gesucht? Haben die den Christus des Herrn, den Trost gesucht? Nein, das ist eben Matthäus, den König der Juden. In Matthäus haben wir den König der Juden, den die Welt sieht, aber nicht als Christus, sondern als König der Juden. Das ist ein kleiner Unterschied Matthäus zu Lukas.
Und den sehen wir ja auch, wie ich vorhin vorgelesen habe, in Malachi 3. Wir sind ja beides dort. Und für Israel gilt halt die Botschaft, da kommt dann der König, aber zum Gericht, Jehova. Und das ist, aber wir sehen beide Elemente können wir dort finden. Ja. Das ist das Schöne, so Zeitsprung von 2000 Jahren mindestens.
Und was auch ganz bemerkenswert ja ist, dieser Simeon, er bekommt ein Zeugnis. Gerecht, gottesfürchtig, wartend auf den Trost Israels. Der war so gut, der brauchte kein Heil. Oder? Oder die Maria, einige Verse vorher, begnadet und gesegnet und so weiter. Die brauchte auch kein Heil. Und von beiden wird gezeigt, sie brauchten Heil. Auch wenn jemand ein äußeres, wunderbares Zeugnis hat, wir dürfen alle da von Hiob lernen. Er wusste, dass er einen Erlöser brauchte. Eine Maria und ein Simeon. Alle brauchen einen Erlöser. Den Erlöser. Es gibt nämlich nur einen.
Wir sehen ja auch die äußere Gerechtigkeit eines Davids, und der hat wirklich das Zeugnis, dass er gerecht war. Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass der Mann nach Gottes Herzens war und die Könige, die danach kommen werden, verglichen mit ihm. Und wie das sie wandelten, wie ihr Vater David, oder sie wandelten nicht. Aber was hat David getan? Er hat den Mann, der Bathseba, den Uria, getötet. Er hat Ehebruch begangen. Er hat gemordet. Und was hat er dann noch getan? Er ist umgekehrt. Als bekannt, wurde bestraft, aber er hat es getragen dann. Es war nicht wie Saul, der seine Ehre suchte, sondern er hat, als er dann bloßgestellt wurde, sich bekehrt. Und deswegen brauchte auch er natürlich den Heiland, logischerweise. Und das wusste er auch und hat ja in seinem Psalm geschrieben. Ich denke, das ist so in sich konsistent, auch ein äußerlich vorbildlicher Mensch, der kann schon Schlimmes getan haben, aber wenn er die richtige Herzenshaltung hat zu Gott, dann ist er auch hier im Wort Gottes wieder als Vorbild, als Gläubiger aufgeführt.
Er war eben ein Gläubiger. Der Simeon, der war ein Gläubiger. An was sieht man das? Nimmt man zum Beispiel orthodoxe Juden in Jerusalem, das sind keine Gläubigen, das sind Fanatiker, aber keine Gläubigen. An was sieht man bei Simeon, dass er ein Gläubiger war, kein Fanatiker? Für wen hat er zuerst das Heil gesehen? Da steht, ein Licht zur Offenbarung der Nationen. Und erst dann erwähnt er Israel. Er sieht, der Herr Jesus Christus, das Heil, ist hinsichtlich aller Menschen da. Hinsichtlich aller Menschen, auch Israel. Aber er bringt es an zweiter Stelle.
Es war auch der Heilige Geist auf ihn. Vers 25, oder? Wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Er war auch gerecht und gottesfürchtig, oder? Das ist, vorher steht im Vers 25. Der Mensch war gerecht und gottesfürchtig, oder? Er hatte Glauben, er war gottesfürchtig. Und der Heilige Geist war auf ihm, noch nicht in ihm. Oh, das ist ja irgendwie noch alttestamentlich, auf ihm. Ja, fast wie bei David, kann man sagen.
Und das ist ja auch interessant, dass wir mit Malachi praktisch den Schluss der göttlichen Offenbarung haben. Dann lange nichts. Eben mit Zacharias, mit Maria, mit Elisabeth und Johannes und eben auch hier mit Simeon haben wir dann die ersten die Begebenheiten, wo prophetische Dinge geäußert werden, wo der Heilige Geist wieder aktiv zu wirken beginnt, weil nämlich jetzt der Herr Jesus kommt. Und das ist, ja, und auch die Zeit ist ja erfüllt, die wir in Daniel 9 gesehen haben, wo die 7 und 62 und die 70. Jahrwoche dann vorausgeschaut werden oder vorausgesagt werden. Und eben diese Zeit ist fast zu Ende und dann beginnt eben wieder die Prophetie aktiv zu werden.
Gläubige sieht man wunderbar im Lukas-Evangelium, schon im ersten Kapitel, in Lukas. Im ersten Kapitel sehen wir, dass nicht Werke oder Handlungen, Tätigkeiten erretten. Also es nützt nicht, wenn ich mit der Tora-Rolle in Jerusalem am Klagemauer bin und den Kopf blutig schlage an der Mauer, das nützt auch, oder Zettelchen in die Mauer stopfe. Das sind alles fleischliche, irdische, letztendlich gottlose Handlungen. Aber wir sehen den Vater von Johannes, den Täufer. Was hat der schon gesehen? Der hat ja ein wunderbares Gebet gebetet, oder? Als er wieder beten konnte, also laut. Zeitlang konnte er nicht mehr laut. Aber da steht, Gott hat dem Volk Erkenntnis des Heils gegeben. Aha, die Gläubigen aus dem Volk, die haben Erkenntnis des Heils, das heißt, oder Rettung, das heißt, das Volk, das gläubig ist, die Gläubigen aus dem Volk, die wissen, wir brauchen Heil, wir brauchen Rettung. Für was? Dann geht er weiter. Zur Vergebung der Sünden. Die haben gemerkt, nicht weil sie dem Fleische nach von Abraham stammen, stimmt zwar, hat seine irdischen Vorteile, aber keine Rettung. Wenn man dem Fleische nach von Abraham abstammt, das rettet niemanden, sondern man braucht Vergebung der Sünden. Wie ist es möglich, dass Gott Vergebung anbietet? Ja, weil Gott gnädig und barmherzig ist. Wenn dieses Momentum bei Gott nicht wäre, Gott Gnade und barmherzig, wäre es nicht möglich. Aber dieses Momentum hat schon Mose gesehen, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Und zwar die Barmherzigkeit unseres Gottes, in welcher uns besucht hat,
Der Aufgang aus der Höhe, also der Spross, er meint den Spross. Der Aufgang aus der Höhe, den Spross aus der Linie von Isai. Und man sieht in Lukas 1 ähnlich wie in Malachi 3. Erst wenn das Volk Israel den Herrn Jesum als den Retter anerkennt, können sie errettet werden. Jetzt ist ja Israel unter dem Gericht Gottes. Israel ist nicht mal mehr das Volk Gottes momentan. Es ist auf die Seite gestellt, kommt unter ein komplettes Gericht. Da macht sich die Welt noch keine Gedanken oder hat keine Ahnung, wie stark das Gericht über Israel sein wird, weil sie den Retter ermordet haben. Sie haben ihn ermordet. Aber wir sehen, dass diejenigen, die sehen, wir sitzen in der Finsternis, denen wird er leuchten. Wer das nicht erkennt, dass er in der Finsternis ist, Lukas 1, Vers 79, der geht verloren. Also diejenigen, die jetzt heute etwas auf sich persönlich einbilden, auf ihre Religiosität, wenn sie sich nicht bekehren, kommen sie alle in die Hölle.
Vielleicht eine Frage zum Nachdenken. War dann das Volk Israel zur Zeit Jesu das Volk Gottes? Oder wem gehörte Israel, das Gebiet Israels zu dieser Zeit? Jesu. Es war ja vor Jesu die Zeit der Makkabäer. Danach kamen die Römer und nahmen das Gebiet ein. Sie zahlten den Römer Steuern.
Ganz einfach. Das ist damals so gewesen wie heute. Das Land Israel gehört jetzt nicht Israel. Das meinen sie nur. Das meint auch die UNO, das gehöre Israel. Ist aber nicht wahr. Unmöglich. Sondern das Land Israel sehen wir im Daniel, schon ab Daniel 2. Jetzt haben wir die Zeiten der Nationen. Und Israel wird ja nochmals zertreten werden, aber ganz sicher wird zertreten werden, ist unter der Zertretung, bis sie Buße tun, bis sie erkennen, dass sie in der Finsternis sind. Und erst dann wird Gott, Jehova, 5. Mose 30, Vers 2, sie aus den Nationen holen. Und dann werden sie das Land stellvertretend für Jehova, denn das Land gehört nämlich Jehova, stellvertretend für Jehova besitzen. Aber das heute ist ein Witz.
Es ist ja dasselbe mit Israel, wie mit den Menschen, den Unerlösten. Wir beten heute nicht für Israel, dass Gott sie schont oder schützt oder bewahrt, irgendwie, damit ihnen nichts passiert. Wir wissen aus dem Wort, was noch in den großen Linien kommen wird, wie das im Detail aussieht, da können wir uns nicht wirklich vorstellen, aber wir wissen, wie schrecklich das es noch sein wird. Und wir beten deshalb nicht um Schutz, Bewahrung im Zustand, wie sie jetzt irgendwie sind, sondern wir beten dafür, dass sie erkennen, dass sie Erlösung brauchen und dass, ja, das in diesem Sinne funktionieren wird. Genauso ist es mit den verlorenen Menschen. Da nützt überhaupt nichts, für irgendjemanden zu bitten, dass der Herr ihn errettet, sondern der Herr wird ihn erleuchten. Dazu können wir, oder dafür sollen wir beten, dass er die Umstände so leitet, dass dieser Mensch erkennt und dass dieser Mensch im Herzen getroffen wird, dass er seine Sünden bekennt und umkehrt und sich retten lässt. Das sind einfach so Dinge, die manchmal man sieht das halt in der Christenheit, sicher auch Wiedergeborene darunter, die das einfach noch nicht verstanden haben, aber wir müssen nicht einfach für irgendetwas beten, sondern für das, was uns das Wort vorgibt. Nach dem Maße des Wortes sollen wir für Israel oder eben auch für die verlorenen Menschen beten. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen. Martin hat anfangs von Gesetzen gesprochen. Im Römerbrief sehen wir sehr viele verschiedene Gesetze. Und dann kommt oft, ist es auf das Gesetz Mose, dann aber auch nicht unbedingt, oder es ist, steht nicht so, es ist vielleicht nicht ganz klar, welches es ist. Aber jedenfalls, jeder Mensch steht unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und das finden wir in Römer 8, Vers 2, beschrieben im Gegensatz zu dem Gesetz. Lese Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu, das ist ein Gesetz, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und immer wenn die Frage kommt, ja, stehen jetzt Menschen unter Mose, da standen alle Nationen unter Gesetz Mose, oder tun sie das heute immer noch? Nein, Israel stand unter dem Gesetz Mose. Aber das Gesetz Mose hat natürlich eine moralisch-sittliche Essenz in sich drin, das für jeden Menschen gilt. Und dieses Gesetz der Sünde und des Todes kann man vielleicht auch überfassend sehen zum Gesetz Mose. Aber das wirkliche Gesetz der Sünde und des Todes finden wir ganz am Anfang von der Bibel schon. Ich sage jetzt prophezeit. Wir lesen in 1. Mose 2, in Vers 17. Wird es natürlich nicht mit diesen Worten beschrieben, aber es wird davor gewarnt. Ich beginne bei Vers 16. Und Jehova gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Und das ist dann eingetreten. Wir kennen diese Geschichte. Aber dieses Gesetz der Sünde und des Todes, des Ungehorsams, des Tun von dem, was man nicht darf, wirst du gewisslich sterben. Und die zwei, oder der Mensch ist gestorben, geistlich wurde er wurde getrennt aus dem Garten Eden, vertrieben. Der Garten wurde bewacht, dass er nicht zurück kann und so weiter. Und das ist nun über die ganze Welt, oder gilt für die ganze Welt, weil diese Sünde, haben wir ja auch gehört in Römer 5, haben jetzt nicht explizit davon geredet, aber die Sünde in die Welt gekommen ist, und weil sie alle gesündigt haben. Ursprung ist, die Sünde ist in die Welt gekommen, weil der Mensch gesündigt hat, aber die Menschen sündigen heute, weil die Sünde in die Welt gekommen ist. Und beim Herrn Jesus sehen wir dann auch, dass er gestorben ist für die Sünde, aber auch für unsere Sünden. Und wir können ja, oder wir haben ja in unserer Bekehrung bekannt unsere Sünden. Wir konnten ja gar nicht die Sünde bekennen. Wir konnten vielleicht erkennen, dass die Sünde in uns wirkt. Das ist sicher bei dem einen oder anderen auch so. Aber das Erste, was wir sehen, sind wir haben gesündigt, das können wir bekennen. Und der Herr Jesus ist unabhängig von dem, was Menschen bekennen oder nicht bekennen von ihren Sünden, ist er zur Sünde gemacht worden. Und das ist ja eine, ich sage jetzt ein Teil des ganzen Werkes am Kreuz in seinem Tode, dass er sich zur Sünde machen ließ und dass auf dieser Basis oder auch auf dieser Basis Menschen ihre Sünden bekennen können, um erlöst zu werden. Es gäbe da natürlich im Römerbrief, ist extrem interessant auch und sicher auch wichtig, wenn man sich da so diese Zusammenhänge immer wieder damit befasst, um sie zu verstehen, unterscheiden können, die Gemeinsamkeiten sehen, heute würde man sagen die Links, einfach die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede und auch dann besser sieht, wo redet jetzt das Wort vom Gesetz Mose, wo vom Gesetz der Sünde und des Todes oder von welchen Gesetzen? Es hat ja, ich weiß nicht, 6, 7, 8 verschiedene Gesetze. Nur schon diese zu suchen oder herauszuschreiben, ist ja ein Segen für einen persönlich. Das noch so ein Gedanke von mir. Ich möchte noch danken. Herr Jesus, wir können nur vor dich und zu dir kommen, vor dir stehen und betrachten, was du für uns gemacht hast, dass du das ganze Problem der Sünde gelöst hast und uns vor der Bekehrung gezeigt hast, dass wir sündig sind, dass wir Sünder sind und dass wir voller Sünde stecken und können da nur danken, dass du in deinem Heiligen Geiste uns das gezeigt hast, so dass wir uns auch bekehren konnten und jetzt auch unserem Gott und Vater danken und ihn loben können für das, dass er dich dazu gegeben hat, dass du als Mensch gekommen bist und am Kreuze gestorben bist für alle Menschen, dass alle Menschen zu dir kommen können, um ihre Sünden zu bekennen. Amen.
Amen. Amen.
Noch ein kurzer Gedanke vor dem Brotbrechen. Ich habe mir es mal seinerzeit so gemerkt, an wen ist der Römerbrief gerichtet, an wen ist er geschrieben? Ja, an die Römer, steht da so. An die Römer. Gut, die meisten waren dort Juden, an die er den Brief direkt geschrieben hat. Das denke ich schon. Aber es ist halt schon so, was Olivier gesagt hat, man kann das auch ganz kurz sagen. Die 10 Gebote, gibt es eines, das es vorher nicht gab? Dann wird immer eines erwähnt, Sabbatgebot. Das ist nur für die, die es nicht genau gelesen haben. Der Sabbat gab es ja vorher schon. Wann hat Gott den Sabbat eingesetzt für die Israeliten, nicht für uns, aber für die Israeliten? Wann? In welchem Moment? Wann sollten sie Ruhe haben? In dem Moment, wo sie das Manna essen. Warum habe ich Ruhe? Warum haben wir Ruhe? Weil wir das Manna gegessen haben. 2. Mose 16, nicht 2. Mose 20. Als Gesetz kam es dann in 2. Mose 20. Aber eingesetzt war es in 2. Mose 16 nach Vers 20 circa ungefähr. Eingesetzt im Zusammenhang mit dem Manna. Und wer jetzt Sabbat feiert heute und sagt, man muss Sabbat feiern, was hat der nicht? Er hat das Manna nicht gegessen, in Wahrheit. Er ist gar kein Christ. Also ein Adventist, aber kein Christ. Ein Sabbatist, aber kein Christ. Und das Zweite noch, möchte ich noch ganz kurz noch sagen, weil das, als Andi da mit dem Simeon angefangen hat, das ist Prophetie, was der Simeon dargebracht hat. Der Simeon, nur noch ganz ein Satz. Der Simeon hat gesagt, der Herr Jesus Christus ist gesetzt. Zu was? Punkt 1. Zu was ist er gesetzt, sagt Simeon. zum Fall Israels. Erster Punkt. Er hat das vorausgesehen, dass Israel fallen wird, weil sie ihn gekreuzigt haben. Und dann kommt das nächste dann zum Fall und Auferstehung. Also Israel wird wieder kommen, aber hundertprozentig. Wollen wir noch danken. Herr Jesus, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Heil, unser Leben bist, indem wir Ruhe, vollkommene Ruhe jetzt schon gefunden haben. Oh, wir beten dich an dafür und verkündigen jetzt gemeinsam auch in dem Brechen des Brotes deinen Tod. Amen.
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 Ich lese noch eine Strophe aus dem Lied 9. Zu deinem Tisch sind wir geladen. Die Seele weidet sich in dir. Herr, deiner Liebe Fülle und Gnade in deinem Tode schmecken wir. Und diesen Tod wir jetzt verkünden, er traf dich einst für unsere Sünden, die ewig du getilget hast. Du, unser Haupt, du kommst bald wieder und nimmst zu dir all deine Glieder. Du führst uns heim zu ewiger Rast.
Dann machen wir eine kurze Pause, treffen uns um 47, 10.47 Uhr wieder zu und fahren dann weiter in der Wortbetrachtung, 1. Mose 31. Dann wollen wir fortfahren in der Wortbetrachtung. Am Sonntag sind wir bei 1. Mose 31, Vers 17 stehen geblieben. Wenn Valentin uns den nächsten Abschnitt liest und dann die seine Zusammenfassung. Dankeschön.
Ich wollte noch einen Gedanken vielleicht dazu sagen zu der ersten Stunde. Darf ich das? Ja, Andi hat uns ja gesagt, beziehungsweise wir haben diese Frage bewegt, ja, wem gehört das Land Israel? Und viel Gespräche, auch gerade jetzt aktuell, es geht immer darum, wem das Land gehört, wie war es früher und so. Und ja, das Land gehört Gott, die ganze Erde gehört Gott. Ich möchte aber daran erinnern, weil das meistens nicht berücksichtigt wird. Ich lese gerade Hesekiel. In Kapitel 10 lesen wir, die Herrlichkeit Jehovas verlässt den Tempel. Und damit bricht eine Zeit an, bis heute vielleicht circa 2600 Jahre, wo die Herrlichkeit Jehovas nicht mehr da ist, nicht mehr mit dem Volk Israel. Und erst in Kapitel 43 Im neuen Tempel kehrt die Herrlichkeit Jehovas zurück. Das ist das Problem. Die Herrlichkeit Jehovas ist gewichen wegen dem Götzendienst. Und sie haben das ganz schlimm getrieben. Ein Teil war in Babylon, der andere, der Zurückgebliebene, hat im Tempel drin Götzendienst betrieben. Gott konnte unmöglich da bleiben. Er musste sie verlassen. Und jetzt hilft das ganze Jammern um das Land nicht. Sie müssen sich darauf besinnen, dass Gott sie verlassen hat. Und umkehren und erkennen, dass nur so dann auch das Land ihr wieder wird und die Gemeinschaft mit Gott vor allem. Anders geht es ja gar nicht. Okay. Jetzt sind wir 1. Mose 31.
Valentin, halt noch ganz kurz. Und dieses Erinnern kommt in 5. Mose 30, Vers 2 vor. Aber da sind sie noch in den Nationen. Aber dieses Erinnern hat noch gar nicht angefangen.
Ja, richtig. Okay, 1. Mose 31, ich lese Vers 17, vielleicht bis Vers 32. 1. Mose, Kapitel 31, ab Vers 17 geht es weiter. Da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Weiber auf die Kamele und führte weg all sein Vieh und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er erworben hatte in Paddan Aram, um zu seinem Vater Isaac zu kommen in das Land Kanaan. Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren, und Rahel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Und Jakob hinterging Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht kundtat, dass er fliehe. Und er floh, er und alles, was er hatte. Und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Angesicht nach dem Gebirge Gilead. Und am dritten Tage wurde dem Laban berichtet, dass Jakob geflohen wäre. Und er nahm seine Brüder mit sich und jagte ihm 7 Tage Reise nach, und er eilte ihn auf dem Gebirge Gilead. Und Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traume der Nacht und sprach zu ihm: Hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Und Laban erreichte Jakob, und Jakob hatte sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen. Und Laban schlug es auf mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead. Und Laban sprach zu Jakob: Was hast du getan, dass du mich hintergangen und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tamburin und mit Laute. Und hast mir nicht zugelassen, meine Söhne und meine Töchter zu küssen. Nun, du hast töricht gehandelt. Es wäre in der Macht meiner Hand, euch Übles zu tun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt: Hüte dich, mit Jakob weder Gutes noch Böses zu reden. Und nun, da du einmal weggegangen bist, weil du dich so sehr nach dem Hause deines Vaters sehntest, warum hast du meine Götter gestohlen? Da antwortete Jakob und sprach zu Laban: Weil ich mich fürchtete, denn ich sagte mir, du möchtest mir etwa deine Töchter entreißen. Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Erforsche vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rahel sie gestohlen hatte. Bis hierhin.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber da hinter mir ist die Nachbarin mit dem Alphorn am Krach machen. Ich hoffe, ihr hört das einfach. Die Söhne Labans wurde auf Jakob neidisch und sah sich um ihr Erbe beraubt. Eifersucht, Neid etc. führt zwangsläufig zu Zwietracht. Jede Familie könnte irgendwann vergleichbare Situationen schildern, wie sie uns in unserem Bibelabschnitt beschrieben werden. Der erste Fall wird uns mit Kain und Abel aufgezeigt. Oder Lot, der für sich das bessere Land möchte und es mit Ägypten und Eden gleichsetzt. Ohne Blutvergießen ist keine Vergebung möglich. Der Tod des Herrn Jesu ist für uns heute wie auch für die, die in der Zeit Jakobs lebten, wirksam. Jakob erkennt plötzlich, dass er ein Fremdling unter Laban ist. Seine Frauen stellen sich auf seine Seite. Auch sie wurden wie Fremde behandelt, denn sie waren Frauen, die von ihrem Vater an Jakob verkauft wurden. Damit hatten sie auch keinen Anspruch auf das Erbe. Laban wechselt seine Bedingungen mehrmals. Doch sein Spekulieren macht ihn ärmer und nicht reicher. Wir dürfen wissen, dass alles Gott gehört. Vergleiche Psalm 24, 1. Der Aufenthalt bei Laban war nicht vorgesehen, obwohl Jakob von Isaak einen Anspruch auf Erbe hatte, wollte er für seine Arbeit unter Laban Lohn. Jakob glaubte, doch sein Glaube war gepaart mit Werken. Dabei ist die Reihenfolge entscheidend. Zuerst ist der Glaube, dann folgen dem Glauben angemessene Werke. Wenn Jakob spricht, der Gott meines Vaters, so bezieht er sich auf die Verheißungen, die sein Vater Isaak und Abraham erhalten haben und sich auch mit ihm fortsetzen. Nach den Jahren der Geduld überschlagen sich die Ereignisse und die Zeit drängt plötzlich. Die Sache spielt sich im Geheimen ab und uns kommt es seltsam vor. Vermutlich würden wir in der gleichen Situation uns ähnlich verhalten. Das war's von mir. Vielleicht hat noch jemand weitere Punkte oder Korrekturen.
Bei einem Buch habe ich gelesen, dass die Frau, die Rahel viel gelernt hat vom Jakob, beide haben gestohlen. Der Jakob stahl sich weg vom Laban und die Rahel, die bestahl den Laban mit diesem Teraphim, diesem Götzen. Und noch etwas, was wir hier in diesem Kapitel so deutlich sehen. Der Jakob ist weiter weggegangen, wie der Abraham später auch ging. Der Abraham, als er aus Ur in Chaldäa nach Israel kam, hat er dann auch seine Wanderungen gehabt, zum Teil aus Unglauben. Aber der Abraham ist nie so weit zurückgegangen wie der Jakob. Der Jakob ging nämlich über den Euphrat. Und jetzt in diesem Versen kommt er über den Euphrat zurück und geht dann wieder Richtung Land.
Was mir hier aufgefallen ist, vor allem in Vers 18, dass der Jakob jetzt nichts gestohlen hat, Materielles, und führte all sein Vieh und all seine Habe, die er erworben, das Vieh seines Eigentums, das er erworben hatte in Padan Aram. Und dann, ja, das lese ich jetzt mal ganz genau, und da wird er nicht kritisiert. Wo er kritisiert wird, wo er hintergeht, lesen wir in Vers 20. Und Jakob hinterging Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht kundtat, dass er fliehe. Also er hat nach der Aussage der Bibel, in dem Vers, wie es hier steht, nichts gestohlen. Aber er hat Laban hintergangen, indem er ihm nicht Bescheid gesagt hat. So verstehe ich das jetzt ganz, ganz simpel und sagen wir so, ich hätte es auch so gemacht.
Und er hat ja den Auftrag, Jehovas wieder zurückzugehen. Das hatte er. Aber er hatte es dem Laban nicht mitgeteilt. Ich glaube, das haben wir letztes Mal schon ein wenig erwähnt. Und das ist natürlich heikel. Oder wir hätten es zwar auch so gemacht, der Wolfgang und ich, aber es ist zugegebenermaßen heikel. Übrigens, Andi, also wenn du das Fenster aufmachen würdest...
Ich habe noch eine Frage, vielleicht habe ich das nicht recht mitbekommen, zu Vers 15b und 16, wo Rahel und Lea zu Jakob sagen, denn er hat uns verkauft, also der Vater, und hat auch unser Geld völlig verzehrt, denn aller Reichtum, den Gott unserem Vater entrissen hat, uns gehört und unseren Kindern. Wie ist das zu verstehen? Also war Laban einer, der einfach Geld verschwendete oder Reichtum verschwendete? Und inwiefern denken Sie, dass Gott das Ihrem Vater entrissen hat?
Ja, Sie haben recht. Also der Laban hat die beiden Herdenspiele verspielt. Er hat ja zweimal das Gesetz geändert gegenüber dem Jakob wegen den Gefleckten und wegen den Nichtgefleckten. Beide Herden hat er verspielt. Er hatte nur noch ganz, ganz wenige Schafe. Er hatte noch Schafe, aber wer hat das gemacht? Das war Jehova. Natürlich hat Jakob nach außen ein Spiel gemacht. Das war nur ein Spiel, Ablenkung. Aber Jakob kann keine Tiere vermehren. Kein Mensch kann das. Da hat die Hand Gottes drüber. Und da steht übrigens dann auch im nächsten Kapitel, Jehova hat die Herden vermehrt. Und damit hat er Laban, den Laban-Besitz vermindert, durch das, dass er dem Jakob betrügen wollte. Ja, er hat ihn betrogen, aber er hat verloren. Das ist halt beim Betrügen so.
Ja, Meister, ich dachte, es wäre vielleicht so, wenn die Hausgötter nicht verschwunden wären, würde Laban vielleicht gar nicht nachjagen. Ihm bedeutete es viel. Und so hätte das vielleicht auch so den Jakob ziehen lassen, wenn die Götter da nicht wären. Denn dann nach dem Brauch angeblich, da war so, wem der Hausgötze gehört, dem gehört auch das Erbe. Vielleicht spielte das auch mit hinein.
Es bedeutete ja beiden viel. Das ist ja eigentlich das ja, nicht mal wirklich Erstaunliche, aber man sieht es einfach, oder? Dem Laban wie auch der Tochter. Beiden bedeutete das Materielle mehr, weder das, was sie von Gott haben könnten oder haben sogar.
Und man muss sich auch mal die Distanzen vorstellen, also die der Laban dann nachjagen musste. Das waren dann nicht 10 Kilometer allein oder so. Der ist vom Euphrat oben nach dem Jordan gegangen. Gilead, schon im Jordan. Also das waren dann happige Distanzen, die er da nach, also das steht mit dem Gilead, steht im Vers 23c, musste er happige Distanzen gehen, also... Dieser Hausgötze war ihm unglaublich viel wert und hat er ihn bekommen? Nein.
Vielleicht noch wegen diesem Hausgötzen eine Bemerkung. Der war ja gar nicht groß. Der hatte ja, wie wir später lesen, unter dem Schoß von Rahel gut Platz gefunden. Also sie konnte ihn da verstecken, was nicht viel Platz da war. Also das war nur so eine kleine Figur. Das Gleiche finden wir auch bei diesem Teraphim von Michal. Bei David, der war auch nicht groß. Sie musste da noch Decken dazu nehmen, dass es aussah, wie sich David darunter verbirgt. Also das waren so kleine Figürchen. Wahrscheinlich ist der materielle Wert nicht mal so groß wie der ideelle.
Es könnte auch sein, dass es sogar mehrere waren, oder? Rahel stahl die Teraphim, Mehrzahl, und später, glaube ich, auch ist Mehrzahl. Es sind mehrere so kleine Hausgötzen. Eben, das ist das Wichtigste, oder? Das ist die Schutzgötter sind das, oder? Das gibt es ja heute auch noch, oder? Götter, das ist das Wichtigste. Das Auto kann auch ein Gott sein. Das Auto ist am wichtigsten für die einen sogar, oder? Heute. Eben, das nimmt man dann weg, oder? Und das ist dann schon hart. Aber eben, sie ist ja auch betrogen worden, die Rahel. Vielleicht macht sie das auch wegen dem, weil sie ihm ja den Mann zuerst, dem Jakob, Laban, dem Jakob enthalten hatte. Sie hat ihm, Lea war ja zuerst, oder? Und vielleicht auch ein Racheakt, ein kleiner, habe ich auch irgendwo gelesen. Ja.
Es gibt nichts Besseres als eine dysfunktionale Familie. Und das war mit Sicherheit eine. Da hat keiner dem anderen über den Weg getraut, wie man in dieser Geschichte sieht. Ich glaube, es ist wohl vielleicht die Normalität. Hoffentlich nicht, aber ich finde jetzt oft Feindschaften zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern, Angeheirateten. Ja.
Also solche Hausgötter. Anführungszeichen, kann man heute für wenig Geld und in verschiedenen Ausführungen, IKEA, Migros, wo auch immer, kaufen. Kein Problem. Und man sieht sie auch überall rumstehen. An Orten, wo man es nie denken würde. Aber das ist ein anderes Thema.
Wobei man auch, man muss also auch keine Angst haben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, könnte ich ja mal machen, so demonstrativ, so eine schöne Kerze aufstellen hier. Und die würde ich dann noch anzünden. Aber ich würde eine machen, Olivier, für dich mit Honig. Honigkerze. Aus Bienenlaben können. Und ich kann auch sagen, ich bete die nicht an. Habe noch nie eine Kerze angebeten. Also darum, man muss auch aufpassen. Auch mit Auto, man sagt noch schnell, Auto, Götze und so, Martin hat es erwähnt, ja, aber es gibt wenig Leute, die ihren Auto anbeten. Also das ist dann schon noch, eben das Wort Götze, man redet auch vom Fußballgötzen, da kann es vielleicht schon mal gehen, aber ich kenne jetzt niemanden persönlich, der einen Fußballer anbeten würde. Oder? Also man muss auch da ein wenig aufpassen. Dazu muss man in eine katholische Kirche gehen. Dann seht ihr, was Götzen sind.
Ja, Stichwort Katholizismus. Also man sieht auch in katholischen Gegenden im Giebel oft eingemauert oder solche Figuren. Die lassen auch daran denken.
Ich dachte so an Buddha-Figuren und diesen völligen, ich kann schon sagen, Nonsens, oder? Die kaufen das einfach so, wie sie irgendetwas sonst kaufen, und sagen dem Deko. Aber gefährlich wird es, wenn man dann Deko irgendwie so mit christlichen Attributen versieht und das auch noch durch alle Böden hindurch vertritt. Das ist für mich dann, da wird es dann kritisch, oder? Und bei den Buddha-Figuren, wenn ich irgendwo zu Hause bin, bei jemandem zu Hause bin, dann mache ich mir manchmal den Spaß und drehe sie um, was sie mich nicht anschauen. Aber ich habe keine Angst vor denen. Ich kann von mir aus einer nebenan stehen. Ich mache mir nichts. Mir. Das ist auch eine persönliche Frage. kenne Menschen, die würden nie in eine katholische Kirche gehen, aber hat sicher auch noch eine andere Qualität. Kann ich auch verstehen, aber es ist persönlich.
In katholischen Haushalten findet sich zum Beispiel überall Kreuzle an der Wand mit dem gekreuzigten Christus am Kreuz. Das habe ich zum Beispiel bei mir überhaupt nicht. Also ich habe das Wort Gottes und weiß um alles, das Kreuz des Christus, aber ich mache da keine Abbildung davon. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das geht auch in Richtung, diese Richtung. Zumindest ist es eine falsche Abbildung der Realität, weil Christus ist nicht mehr am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Und insofern hat es dieses Symbol so nichts verloren. Das ist halt die katholische Kirche auch, die das so traditionell macht.
Wenn du das schon erwähnst, Wolfgang, mit dem Kreuzzeichen. Elisabeth hat mir, ja, jetzt ist es eine gute Stunde, den neuesten Berührkatalog gezeigt. Nicht Katalog, Kalender. Kalender. Und da hat sie gesagt, ah, da ist dasselbe, was sie als Kind schon gesehen hat, nämlich ein Kreuz, das verbindet. Oder? Und da seht ihr in christlichen evangelikalen Kreisen, selbst im Beröer Verlag, exklusive Brüder, Kreuz. So. Und dann sieht man, das Kreuz rettet vor der Hölle und ist der Weg in den Himmel. Oder geht ihr auf Bible Teaching, Bible, und dann kommt das T, Teaching, also ein Kreuzsymbol. Darum, also mein, da hat sich halt, da denkt einfach niemand mehr dran. Aber es ist völlig daneben. Aber man kann sich da dann auch melden. Es ist einfach so.
Olivier hat vorhin gesagt, es gibt Leute, die von sich behaupten, sie würden nie in eine katholische Kirche gehen. Ich möchte nur sagen, ich habe ja heute in der Früh von Paulus gelesen in der Apostelgeschichte und er ging in Athen umher und fand dann den Altar, der dem unbekannten Gott also gewidmet war und setzte da dann seine Predigt an, aber nur so als Ergänzung.
Ovenel würde sagen, es gibt keine Wahrheit ohne Gegenwahrheit und die hast du jetzt so gerade gebracht.
Kann man sagen, das Gebirge Gilead ist da, wo später dann der Stamm Ruben, Manasse und Gad wohnten. Ist das dieses Gebirge Gilead? Das heißt, wenn das zutrifft, dann ist es ja schon relativ weit weg von Laban und ziemlich nah schon an Israel.
Ja, ich habe dasselbe gedacht. Darum habe ich auch gesagt, das war eine happige Reise. Ging ja 7 Tage Reise und nicht mit Maulesel, sondern auf Kamelen.
Der Jakob hat ja seinen ganzen Viehbestand mitgenommen. Das erinnert ja auch ein bisschen so an den Auszug Israels jetzt aus Ägypten zum Jordan. In ähnlicher Situation, auch mit viel Vieh und noch mit viel mehr Menschen. Also noch die größere Karawane. Und wir sehen, was die Menschen damals für Strecken zurücklegen konnten. Also da braucht es nicht viel Glauben, um zu wissen, dass die auch weite Strecken in kurzer Zeit zurücklegen konnten. Die waren besser, fitter als wir.
Der Laban hat das ja sehr empfunden. Also mindestens in Worten hat er dem Jakob gesagt, du hast meine Töchter wie Kriegsgefangene behandelt, oder? Also das war schon menschlich verständlich, was der Laban hier jetzt sagt. Und wie Kriegsgefangene im Vers 26 weggeführt, warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen, und hast es mir nicht kundgetan. Ja, 2, 3, 4, 5 Wochen oder Monate vorher, ja, noch Jahre vorher, hat der Laban ja den Jakob hintergangen, als er die Herden drehte, die Fleckigen von den Nichtgefleckten, und nachher hat er die seinen Söhnen gegeben. Also da wurde betrogen, geklaut und so weiter, was das Zeug hält. Und ist interessant, der Laban weiß offenbar um die moralische Qualität. Darum sagt er, das ist ja Kriegsgefangenschaft, was du da machst. Er konnte nicht sagen, ja, ich habe von nichts gewusst. Und das sieht man auch in Römer 2. An was sieht oder wo sieht ein Sünder am besten die Sünde? Bei anderen. In Römer 2, bei anderen. Und hier geht das genau gleich. Das ist uralt. Was wir im Römerbrief finden, da finden wir alles schon im Alten Testament. Also, das, was der Mensch einem anderen antut, darin überführt er sich selber.
In Vers 24 lesen wir in dem Reden von Gott zu Laban, dem Aramäer, im Traume, etwas Interessantes, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Also Böses kann ich verstehen. Warum soll er nicht Gutes reden, weder Gutes noch Böses? Oder ist es so ein Terminus, so ein Ausspruch, den die halt im Orient so hatten? Weiß das jemand?
Tönt fast wie ein Hebraismus, der sagt, rede nicht mit ihm. Also würde ich jetzt mal so interpretieren, rede nicht mit ihm, aber vielleicht gibt es eine bessere, richtigere Erklärung.
Ich meine, wenn du ihn wörtlich nimmst, die Aussage, ist es genau richtig. Also rede nicht mit ihm. Er soll gar, also er kann nichts Gutes und nichts Böses sagen. Das ist, er kann gar nichts sagen. Wäre die logische Konsequenz, aber das finde ich jetzt, ja. Irgendwie hat er doch einen Bedarf, mit ihm zu reden. Also von daher ist es halt vielleicht eine starke Warnung.
Man kann da viel lernen. Manchmal ist es besser, nichts mehr zu reden.
Da tut sich ja die Frage aufzeigen, war dann der Laban ungehorsam, wenn er gar nicht mit Jakob sprechen sollte. Er macht sich ja auf den Weg und spricht da jetzt trotzdem mit ihm. Dann war es ja ungehorsam.
Jetzt sage ich mal ganz einfach, wann haben die Menschen schon jemals auf Gott gehört? Aber er hat eine Warnung bekommen. Und insofern wusste er schon, er kann jetzt hier nicht alles machen. Er wusste, dass er eigentlich gar nichts sagen sollte, aber naja, dann hat er es wenigstens nur gesagt und nicht irgendwie Kriegshandlungen begangen.
Ich habe da so eine Sicht der Dinge. Gott sagt, dass er rede weder Gutes noch Böses, wissend, dass Jakob sich rechtfertigen muss vor Laban. Und da kam auch dann die Rede von Jakob. Er hat sich gerechtfertigt und begründet sein Wegziehen. Und es war jetzt nicht Labans Sache, da irgendwie seinen Senf noch dazu zu geben. Es sei denn, Gutes zu reden oder Böses zu reden. Das war völlig egal. Er sollte einfach hören und vielleicht einfach den Mund halten. Nichts sagen.
Dann zu dem Spruch in 27, sagt er der Laban, ganz großmütig, warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht kundgetan? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen, mit Tambourin, mit Laute. Da steht irgendwo ein schöner Spruch, der heißt Sprüche Kapitel 26, Abvers 24. Der Hasser verstellt sich mit seinen Lippen, aber in seinem Inneren hegt er Trug. Wenn er seine Stimme hold selig macht, traue ihm nicht, denn 7 Gräuel sind in seinem Herzen. Finde ich ganz passend irgendwie.
Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit über, also ob da nicht auch die Neid und Missgunst verborgen war bei Laban. Auch indem er Jakob nachgeeilt ist, aber.
Ja, mindestens der Jakob hatte Bedenken, dass der Laban dem Jakob wieder die Töchter entreißt. Also das war schon eine happige Situation, Vers 28, 29. Also der Jakob traute sich alles zu und er traute dem Laban alles zu, aber alle hatten die Rechnung ohne die Rahel gemacht, die war noch schlauer wie die beiden.
Also aus menschlicher Sicht war es sicher besser, Fakten zu schaffen und die nicht mehr umkehrbar waren. Und das hat er ja eben mit dieser heimlichen Abreise durchaus getan. Also wenn der Laban in seinem Heimatort gewesen wäre und es hätte dort die Auseinandersetzung gegeben, hätte der Jakob nach menschlicher Sicht sicher nicht so gute Karten gehabt. Ich will nicht sagen, dass es nicht doch möglich gewesen wäre, aus göttlicher, mit göttlicher Hilfe, aber hier sieht man auch das Handeln der Menschen, die rein praktisch denken und ja, also wie gesagt, ich hätte das kein Deut anders gemacht.
Vers 30 heißt es ja dann, und nun, da du einmal weggegangen bist, weil du dich so sehntest, warum hast du meine Götter gestohlen? Oder jetzt kommt eben diese Anschuldigung, warum hast du, also er nimmt an, dass Jakob die Götter gestohlen hatte, aber dem war ja nicht so, oder? Warum hast du die Götter gestohlen? Da antwortete Jakob und sprach zu Laban, weil ich mich fürchtete, denn ich sagte mir, du möchtest mir etwa deine Töchter entreißen. Ja, das ist die Antwort. Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Oh, das ist auch noch eine heikle Aussage, oder? Er wusste ja nicht, dass sie gestohlen sind von seiner Frau, oder?
Ich weiß nicht, wie weit im Gesetz Mose Dinge stehen, die schon im ersten Mose schon üblich waren. Aber im Gesetz Mose, wenn man nach dem Gesetz Mose urteilen würde, hat Rahel die Götzen unwirksam gemacht. Also waren sie keine Götzen mehr. Warum? Sie hat nämlich gesagt, ich menstruiere. Und eventuell hat sie damit dem Laban die ganze Lust genommen, richtig zu suchen. Könnte sein, also, weil im Gesetz war das dann erledigt, dann war das unrein, fertig, ja.
Naja, aber dann habe ich eine Gegenwahrheit. Laban, der das Wort Jehova im Munde führt und hat Hausgötzen. Wie passt das zusammen? Und warum nimmt Rahel sie an sich? Ja, die hat wohl auch schon im Elternhaus da sich davor gekniet oder angebetet, Gänsefüßchen.
Weißt du, ich habe gedacht, die Rahel hat dem Laban, für den Laban, dadurch, dass sie draufgesessen ist, als menstruierende Frau. Jetzt muss man 3. Mose 15 kennen. 3. Mose 15 hat sie diese Gegenstände für unrein erklärt. Für den Laban, für sie, war das etwas ganz anderes. Die wollte diese Götzen, die waren sehr wahrscheinlich recht wertvoll, vielleicht Gold oder weiß ich nicht was. So, in dem Sinne. Aber vergesst es wieder, das ist nur eine Idee.
Ja, und sie haben ja auch einen symbolischen Wert, quasi als Erbe der Familie zu dienen. Und das war in diesen, ja, in vielen Familien damals, wie heute, ist das halt eine wesentliche Sache, kulturell bedingt, ja, wird es eben hochgeachtet. Die Tatsache mit der Verunreinigung ist eine andere Geschichte.
Ja, in Psalm 115, ab Vers 4 steht, ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Ja, und dann noch 2 Verse vielleicht dazu. Einen Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Also da musste Laban seinen Göttern nachlaufen. Eigentlich sollte es andersrum sein. Daran erkennt man auch die Ohnmacht derer. Aber ja, Gold und Silber, ja.
Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Oder es wäre ja eben seine geliebte Frau Rahel gewesen, oder? Wenn sie gefunden worden wären. Das wäre ja das Todesurteil gewesen. Das ist ja ähnlich wie bei Jephtha, das Erste, was aus dem Hause kommt, das will ich Gott opfern, oder? Ist fast ähnlich. Eben, man schon aufpassen, eben, was man sagt, ja.
Der Saul war auch so ein Kandidat, rasch zu verfluchen, als nämlich sein Sohn Jonathan von Honig gegessen hatte und der Saul vorher irgendwas gesagt hat, bis zum Abend soll keiner was essen oder so ähnlich. Und Jonathan hat das nicht gehört, wollte ihn fast umbringen, wenn das Volk ihn nicht gerettet hätte. Also das ist durchaus Unsitte bei manchen Menschen, die sehr spontan sind und unüberlegte Aussprüche tun.
Mir ist noch der Josef in den Sinn gekommen, der ja absichtlich einen Becher aus seinem Palast in einen der Säcke der seiner Brüder gelegt hatte, um eben genau eine solche Situation herbeizuführen. Und er hat ja den gleichen Ausspruch gemacht. Also in dem derjenige, der, bei dem der, dieser Becher gefunden wird, der ist des Todes. Aber er hat es natürlich in guter, durchdachter Sache getan, damit sie eben ihrer Schuldigkeit auch bewusst werden. Und ja, der Josef steht ja auch hier für den Herrn Jesus, der seinen Überrest dann vor sich, vor seinem Überresten plötzlich zu erkennen gibt.
Und es ging ja noch einige Zeit, man kann auch sagen, einige Kapitel, 3, 4 Kapitel, bis diese Sache, von der Jakob irgendwann ja wusste, dass da ein fremder Gott, fremder Götze, aber er hat es wieder Martin auch im Plural gesagt, tut die fremden Götter hinweg. Das war dann oben bei Sichem. Und in diesem Kapitel gab es dann etwa 7 Beerdigungen. Oder etwa 7 Beerdigungen, oder 6, weiß nicht mehr so genau. Aber irgendwann hat der Jakob gemerkt, aha, in meinem Haus hat es fremde Götter.
Es ist schon wieder die Zeit rum. Wollen wir das nächste Mal bei Vers 36 weiterfahren. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Teuer Gott und Vater, wir möchten einfach wieder Danke sagen, dass wir zusammen sein konnten, um gemeinsam den Herrn Jesus und dich anzubeten. Wir wollen einfach jetzt schon und in alle Ewigkeit den Herrn Jesus bewundern und sein Werk loben, das er getan hat, zu unserem Heil, zur Rettung, dass er sein Leben, sein Blut vergossen hat für uns. Und wir danken dir, dass wir gewaschen sein dürfen in seinem Blut. Und dass wir das Wort Gottes gemeinsam lesen durften und belehrt wurden durch Gott, den Heiligen Geist. Und so danken wir, dass wir diese Woche so anfangen durften und danken dir von ganzem Herzen für all das, was wir aus der Hand des Herrn auch empfangen durften in diesem Jahr. Im Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Dann noch eine gute Woche und ein gutes Jahr. Ja, ist einfach eine Zeitzählung. Wir wissen ja nicht, wann Stunde null oder Tag null war. Alles Gute dem Herrn befohlen. Tschüss miteinander.
Bis zusammen. Bis nächstes Jahr.
Bis miteinander.
Auf Wiedersehen.
Ja. Wiedersehen.
Tschüss.
Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Yeah.